Einen wunderbaren guten Morgen auch nochmal von meiner Seite aus. Ich sage einfach am Anfang nochmal meinen Namen. Ich bin noch nicht so lange hier. Ich bin der Anselm Stiel, da steht es auch. Ich darf seit Anfang Februar hier Pastor sein und freue mich darüber. Und freue mich, diese Predigt jetzt hier mitgebracht zu haben. Diese Predigt hat 5 Teile. Wir fangen mit dem ersten an und der erste heißt: Rette sich, wer kann. Rette sich, wer kann. Und zu diesem ersten Teil habe ich euch ein Spiel mitgebracht. Und ich wollte euch das mal vorstellen. Wer weiß, vielleicht will es sich ja sogar jemand ausleihen. Das ist so ein ganz, genau, ihr könnt es jetzt auch sehen hier. Da ist so ein kleines Heftchen dabei. Dieses Spiel heißt Inselflucht. Und die Idee ist, dass man dieses Heft hier anschaut und dann nimmt man hier eine Einstellung, die hier angegeben ist, eine Aufstellung und setzt diesen Turm hier irgendwo rein, der Aufstellung entsprechend. Und dann ist die Aufgabe, hier einen Weg zu finden, aus diesem Turm runter bis zu dieser kleinen Treppe hier vorne. Und dazu hat man hier diese verschiedenen Steine, die kann man dann da einbauen und gucken, ob man diesen Weg findet. Das ist also eine Art von Geduldsspiel. Macht Spaß. Wie das so mit solchen Spielen ist, die haben ja manchmal so eine Hintergrundgeschichte. So, ja, dann steht da drauf, was ist eigentlich der Sinn davon? Und da hat sich jemand ausgedacht, dieses Teil heißt im Original eigentlich Flucht aus Atlantis. Und da hat sich jemand ausgedacht, die Geschichte ist die, man lebt auf einer Insel, das Wasser steigt höher und immer höher und man muss noch, bevor das Wasser sozusagen die Insel überflutet, einen Weg von dieser Insel herunter zum Hafen finden, damit man dann gerettet wird. Und dieses Spiel hat den Untertitel Rette sich, wer kann. Und ich habe mich gefragt, in einer Zeit von Klimaerwärmung und steigenden Wasserspiegeln, wer denkt sich eigentlich so ein Spiel aus? Ich finde, dass man spielt ja eigentlich, um sich zu entspannen. Und dann wird man da in so eine Sache reingestürzt. Dieses Spiel, Rette sich, wer kann, Inselflucht, dieses Motto spiegelt aber, glaube ich, tatsächlich etwas wider, was wir auch in unserer Zeit manchmal erleben. Und zwar dieses Motto, rette sich, wer kann. Da geht es also darum, so Leute, jetzt ist nur noch Flucht angesagt. Vergesst rechts und links, vergesst eure Nachbarn. Jetzt musst du nur noch dich retten. Und ihr kennt vielleicht dieses Phänomen und habt vielleicht auch selber schon drüber nachgedacht, ist es Zeit vorzusorgen? Und es gibt Menschen, die sorgen nicht nur vor, die legen also nicht nur einen empfohlenen Vorrat an, so ein bisschen im Keller, dass man sich versorgen kann für eine Woche, für zwei, sondern es gibt Menschen, die bunkern richtig, bis dahin, dass sie sich einen Bunker bauen, dass sie dort für Jahre zurechtkommen. Da werden dann manchmal auch Waffen bereitgestellt. Ihr kennt das vielleicht aus dem Fernsehen, vielleicht hat jemand von uns auch schon mal selber gedacht, müsste ich vielleicht ganz viel vorsorgen. Ich glaube, das Motto von diesem Menschen ist erstmal grundsätzlich, ich muss mich um mich selber kümmern. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist jeder doch sich selber eigentlich der Nächste. Und das ist eine Haltung, die spricht nicht von Hoffnung, also nicht davon, dass, wenn es dann hart auf hart kommt, dass wir dann vielleicht doch zusammenkommen und uns gegenseitig helfen, so wie wir es jetzt erleben, dass wir versuchen, den Menschen beizustehen, die flüchten, die in einer Krise sind, im Krieg. Oder auch im Sommer, wie wir es im vergangenen Sommer erlebt haben, die Menschen, die in der Regenkatastrophe im Ahrtal zum Beispiel gelitten haben, dass wir dann zusammenkommen. Also da ist keine Hoffnung für die Zukunft, da ist so die Haltung nach uns die Sintflut. Und das ein Stück weit kann ich das sogar verstehen. Wenn man dann die Prognosen anschaut, die wir bekommen über die Zukunft der Welt, über steigende Meeresspiegel, über ja, die Verwüstung, die wir anrichten, da kann ich ein bisschen diese Hoffnungslosigkeit verstehen. Und dass Menschen sagen, ich will das jetzt noch genießen, nach mir die Sintflut. Wir kommen mal vom Menschen weg, wir kommen mal zu Gott, Teil 2. In Gottes Werkstatt. Gott in der Werkstatt. Und so möchte ich auch diese Predigt nennen, Gott in der Werkstatt oder in Gottes Werkstatt. Und ich habe hier mal einen Begriff mitgebracht, Creatio Continua. Ich kann gar nicht wirklich Latein. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht, um anzugeben oder so, sondern weil diese Auseinandersetzung damit, was ist denn mit der Welt, die gibt es nicht erst seit heute, seit gestern, seit 20, 30, 40 Jahren, sondern die gibt es schon immer eigentlich, solange es ja, das Verhältnis zwischen Mensch und Gott gibt. Und dieses Creatio, also Kreativität, Schöpfung, beschreibt eine ganz bestimmte Schöpfung, nämlich nicht die Schöpfung, die ja einmal passiert ist, vor tausenden, Millionen, Milliarden Jahren, wo Gott gesagt hat, hier ist alles, sondern das ist die kontinuierliche, also die fortwährende, die weitergehende Schöpfung, sozusagen, dass Gott immer noch schöpft und schafft. Die Schöpfung ist sozusagen nicht abgeschlossen. Wir kennen das aus unserer Bibel vielleicht von der Vorstellung her erstmal ein bisschen anders. 6 Tage, Schöpfung ist erledigt, so dann wird geruht. Und dann heißt es aber in der Bibel weiter, dass dieses Wunder des Lebens immer wieder neu gegeben wird und auch erhalten wird. So lesen wir zum Beispiel in Psalm 104, Vers 30, du sendest deinen Odem, so werden sie geschaffen. Und du machst neu die Gestalt der Erde. Also es wird wieder neu geschaffen. Und die Lebewesen, um die es hier geht, Tiere und Menschen, die werden wieder neu geschaffen. Gott sendet seinen Odem aus und es entsteht wieder neues Leben. Die Schöpfung ist noch nicht abgeschlossen. Und dann gibt es andere Bibelworte, die reden davon, dass Gott immer wieder die Schöpfung erhält. Also dieses Fortwährende, dieses Ich lehne mich nicht nur zurück und guck mal, wie das ganze Ding sich abspult und den Bach runtergeht und sich abnutzt, bis es irgendwann alles kaputt ist, sondern Gott ist dabei und erhält und sendet seinen Atem aus und schickt seinen Geist. Ich habe kürzlich gelesen in einem Buch, in einer Sekunde werden, so errechnet, 30.000 Sterne geboren. 30.000, 60.000, 90.000, 120 Sterne geboren, neu geboren, pro Sekunde. Ich weiß nicht, Emanuel, du beschäftigst dich mit Astrophysik, ne? Du nickst so ein bisschen, also da ist was dran, ne? Das habe ich nicht nur, das ist tatsächlich so. Die Schöpfung entfaltet sich immer weiter und Gott entfaltet die Schöpfung immer noch und immer weiter. Gott erhält sie, er pflegt sie und er entfaltet die gesamte natürliche Welt weiter, während wir manchmal den Eindruck haben, Arten sterben, alles geht den Bach runter, Krisen. Gott ist in der Werkstatt. Gott ist kein Handwerker, der sich dann nach seinem Werk zurückgesetzt hat und das hat stehen lassen, sondern er ist noch in der Werkstatt. Teil 3, wir, jetzt geht es um uns. Was sind wir darin? Wir sind, ich nenne das mal Co-Kreative. Wir sind nicht die Schöpfer, aber wir sind Mitschaffende. Wir sind ja zum Ebenbild Gottes geschaffen. Als Gott den Menschen macht, da sagt er, ich möchte sie zu meinem Ebenbild machen. Das bedeutet, dass sie Beziehung haben sollen zu mir und dass sie mir ähnlich sind und dass ich sie auch mit einem Auftrag ausstatte, den ich auch wahrnehme, nämlich mit dem Auftrag zu erhalten, zu pflegen, zu herrschen. Also auch kreativ zu sein. Und ihr merkt das, und das sieht man in der Bibel, das sieht man, glaube ich, auch in unserer Kultur, es gibt so einen Drang im Menschen, die Welt zu füllen. Mit Dingen, die wir machen. Und manchmal sind es ganz wunderbare Sachen. Manchmal sind es auch ganz furchtbare Sachen, mit denen wir die Welt füllen. Aber oft sind es ganz wunderbare Dinge. Also wir sind co-kreativ und wir sind also mitschaffen. Gott bindet uns ein mit in diese Schaffenskraft. Ja? Wir sehen das auch am Geist Gottes. Der Geist Gottes, ich weiß nicht, ob ihr es im Ohr habt, in der Schöpfung, da kommt er ja vor. Die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dieses Schweben, was da so angesprochen ist, das ist wie so ein Brüten unter dem das Leben erwacht. Der Geist ist immer ein Schöpfergeist. Und dann entsteht das Leben. Und dann der Geist Gottes in seiner Schöpferkraft kommt, Matthäus 1, also Anfang des Neuen Testamentes, kommt und schafft Leben in der Jungfrau Maria. Ein neues Leben, einen neuen Mensch, eine neue Art von Mensch, Gott und Mensch zusammen. Da ist er auch wieder schöpferisch tätig. Apostelgeschichte 2, der Anfang von den Erzählungen über die Gemeinde, da kommt der Geist Gottes über die Leute und schafft wieder neues Leben, schafft neues Volk Gottes. Also der Geist Gottes ist immer dabei und bindet sozusagen ein in diese Schöpfungs- und in diese Schaffensbewegung, die Gott immer noch am Laufen hat. Wir leben in einer Gegenwart Gottes, wir leben in der Gegenwart eines Gottes, der immer noch nicht fertig ist. Und das dürfen wir mal auf uns wirken lassen. Wir leben in der Gegenwart eines Gottes, der immer noch nicht fertig ist mit den Dingen, sondern der noch weitermacht, der noch weiter schafft und weiter schöpft, der uns auch einbezieht in diesen Schaffensprozess. Das sind wir. Wir sind Co-Kreative. Kommen wir zu Teil 4. Nochmal Gott in der Werkstatt. Wieder Kreatio, also wieder Schöpfung schaffen, aber jetzt eine andere Art. Man hat gesehen in der Bibel, es gibt noch eine andere Art von Schaffen. Die Kreatio Eschatologica, das heißt sozusagen die Schöpfung von letzten Dingen oder von Dingen, die endgültig sind, die ewig bleiben, die nicht einfach kaputt gehen oder die nicht irgendwie verfallen, verwesen, sondern Dinge, die eine neue Art von Welt beschreiben. Also Gott schafft nicht immer nur weiter, sondern er schafft auch Dinge, die von einer anderen Art sind. Ja, die von einer Art sind, die nicht kaputt geht. In dieser Welt, in der so vieles verfällt und kaputt geht. Da ist es auch der Geist Gottes, der immer wieder diese Dinge tut. Ich gebe mal ein Beispiel, das ist im Alten Testament zum Beispiel erkennbar, Hesekiel 11, 19, 20, ganz klassisches Beispiel, da geht es um das menschliche Herz. Und da sagt Gott, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie nach den Geboten wandeln und meine Ordnung halten und danach tun. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Gott sagt also, ich schaffe etwas, ich verwandle etwas in ihnen, was dann eine neue Qualität hat. So, was das Innere angeht, was den Kosmos angeht, sagt Gott das auch. Und wir können auch ins Alte Testament schauen. Jesaja 56, 17 sind jetzt immer nur Beispiele. Ne? Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und das wird dann im Neuen Testament aufgenommen, dieser Vers, in der Offenbarung und an anderen Stellen. Und da wird deutlich, wie so ein Kleid zieht die Erde dieses Alte aus und wird neu angezogen, sie wird verwandelt. Und Gott will da noch was Neues schaffen, was Unvergängliches. Und das sagt er zu uns, sagt er zu Menschen, die mit steigenden Meeresspiegeln leben. Die in Kriegen leben, die in Verwüstung leben. Das sagt er zu uns, ich will was Neues schaffen. Und es bleibt aber nicht bei Verheißungen. Wir haben eben Verheißungen gehört. Es bleibt aber nicht dabei. Jesu Geburt, ich habe es eben schon mal angedeutet, wird verstanden als eine Neuschöpfung. Also Jesus ist der erste neue Adam, so bezeichnet Paulus das. So ein neuer Mensch und dem folgen wir jetzt. Nach diesem Vorbild, nach diesem Modell Mensch sind wir auch neue Schöpfungen, die ewiges Leben in sich tragen. Also da ist was Neues passiert. Deswegen die ganze Sache mit dem Heiligen Geist bei der Geburt Jesu, weil da was ganz Neues passiert. Und deswegen die Sache mit dem Heiligen Geist, wenn wir von Gott gefunden werden. Deswegen sagt man eine Wiedergeburt. Ja, das heißt, Da beginnt tatsächlich was Neues, was Ewiges, was nicht kaputt geht. Und Paulus beschreibt das so im 1. Korinther 15 wie eine Saat. Es wird gesät in Niedrigkeit, aber es wird auferstehen in Herrlichkeit. Oder er beschreibt das wie ein Kleid, was man anzieht. Das Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Also es gibt da was in mir, das bleibt, aber es gibt auch was, das wird neu. Gott nimmt nicht mein ganzes Ich, was ich bin, und zerknüllt es alles und schmeißt es weg und formt sich einen neuen, sondern er nimmt das, was da ist, und macht was Unvergängliches draus. Das, was vergänglich ist und schlecht, das darf gerne vergehen. Und so schreibt Paulus in 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Der gleiche Mensch, ne? Geht ins Taufwasser rein, kommt aus dem Taufwasser raus, man erkennt ihn immer noch. Aber Gott sagt, es ist was Neues geworden. Oder wenn jemand zu Gott findet, jetzt ist was Neues geworden. Jetzt fängt was an, was es vorher nicht gab. Und so sind wir wie Jesus Christus auch durch den Heiligen Geist geboren. Wir sind wie Jesus Christus, der vom Heiligen Geist als Mensch erschaffen wurde. So ist unser inwendiger Mensch, könnte man sagen, ist durch den Heiligen Geist neu geboren, eine neue Kreatur. Und ja, jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf die Welt zu sprechen. Natürlich unter den Bedingungen der Welt. Also das bedeutet inklusive Leid, so wie Jesus auch leiden musste, so wie alle Menschen leiden müssen, und inklusive Kreuz, also inklusive, ja, auch sterben müssen und Verlust und Tod und Trauer, ja, auch das, aber schon mit einem Leben erfüllt, das eben der Tod nicht vernichten kann. Also da ist schon was in uns geschaffen, was der Tod nicht bekommt, was er nicht vernichten kann, was Gott in der Hand hält, was der Heilige Geist geschaffen hat. In dir, wenn du mit Jesus unterwegs bist, in dir hat Gott dann schon etwas geschaffen, was zu den letzten Dingen gehört, zu den Dingen, die ewig bestehen werden. In dir hat Gott schon was reingelegt, was ewig bestehen wird. Und auch in unsere Welt. Das Reich Gottes, was er gegründet hat, das ist nicht dafür da, dass das irgendwann mal am Ende der Welt alles zusammengeknüllt wird und wegkommt, sondern hier ist schon ein Same von etwas, was immer und immer besteht. Und jetzt kommen wir zum Teil 5. Und deswegen haben wir Hoffnung, aber es ist Hoffnung wider den Augenschein. Also Hoffnung manchmal auch entgegengesetzt von dem, was man sieht. So ist unsere Hoffnung. Sozusagen wider den Augenschein, das heißt, allem Augenschein nach ist die Lage für manchen hoffnungslos. Und er sagt, ich will nicht mehr und was soll das alles? Kann man überhaupt noch mit Hoffnung leben? Deswegen gegen den Augenschein. Und ich möchte hier mal ein Beispiel bringen. Und da seht es mir nach, ich bringe das einfach aus der populären Kultur, aus einer Verfilmung von den großartigen Büchern Herr der Ringe. Bringe ich jetzt mal ein Beispiel, ne? Da werden sich jetzt ein paar freuen, ein paar sagen, ich kann es nicht mehr hören. Jetzt müssen wir durch. Herr der Ringe, der Film, ich zitiere aus dem Film, die Rückkehr des Königs. Die Szene ist die Schlacht um Minas Tirith. Das ist die weiße Stadt, die Stadt des Königs. Da steht der Thron von Gondor, also von dem Reich der Menschen. Und der Thron von Gondor ist unbesetzt, weil der König... Ja, man weiß nicht, wo er ist. Man weiß nicht, wer es ist. Deswegen gibt es Truchsesse, also sozusagen Leute, die den Thron hüten, solange bis der König kommt. Und der Truchsess von Gondor mit Namen Denethor, der klammert sich an diesen Thron. Und er sieht jetzt, die sich mit einer Übermacht konfrontiert, einer Übermacht aus dunklen Armeen, die Übermacht des dunklen Herrschers Sauron, die greifen die Stadt an. Und er sieht das so, wie die heranrollen, und diese Übermacht will das Reich der Menschen vernichten. Und dann gibt es eine Szene, in der wird deutlich, dass er als Herrscher nur an der Macht hängt, dieser Thron für ihn verspricht, aber nicht an den Menschen, die dort in der Stadt wohnen. Er hat keinen Mut, er hat keine Loyalität, er hat auch keine Sorge für die, die dort wohnen, die ihm anbefohlen wurden. Und diese Machtgier bestimmt ihn. Und dann tritt er an diesen ja, an diesen Aussichtspunkt in der weißen Stadt und sieht das Heer, dieses dunkle Heer heranrollen, und dieser Eindruck lässt ihn verzweifeln. Er sieht sich von allen verlassen und er ruft den Soldaten und den Bediensteten zu: Gebt die Posten auf, flieht, rennt um euer Leben. Und er dreht sich zur Flucht und in dem Moment schlägt Gandalf der Weiße ihn mit seinem Stab einmal über die Rübe und nochmal, bis er da liegt. Und Gandalf ergreift sozusagen, Gandalf der Zauberer, der ergreift sozusagen das Zepter und sagt, er ruft den Soldaten zu: Macht euch für die Schlacht bereit. Gandalf hat eine andere Perspektive, dieser Zauberer. Er glaubt an die Rückkehr des Königs. Er glaubt daran, dass diese Schlacht und diese Übermacht nicht das letzte Wort haben wird. Ich möchte von einer ganz anderen Stadt einen Vers bringen aus der Bibel, aus Psalm 56. Wir nehmen mal die Luther-Übersetzung, weil die so ein bisschen blumig ist. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind, denn Gott ist bei ihr drinnen. So lustig heißt ja nicht so quatschig, fröhlich, so wie wir das kennen, sondern lustvoll lebend, also lebensfroh. Lebensfroh soll die Stadt bleiben, und zwar dennoch. Ja, was ist denn? Ja, in dem Psalm 46 heißt es hier vorher: Wir fürchten uns nicht, wenn die Fundamente der Erde schwanken und die Berge mitten im Meer wanken, sollen die Wellen doch toben und schäumen und die Berge vor seiner Majestät beben. Es geht um eine Situation, in der Berge und Wasser ihre Ordnung verlieren. Wasser treten über die Ufer. Und da sagt der Psalm, die Stadt Gottes soll fröhlich bleiben, lebensfroh, denn Gott ist bei ihr drinnen. Und diese Stadt, damit ist das Volk Gottes gemeint, also die Gemeinde, also auch wir. Die Gemeinde soll tatsächlich lebensmutig und lebensfroh bleiben, auch wenn die Wasser steigen, denn sie ist die Stadt des Königs. Und Gott ist bei ihr drin. Bei allem, was wir erleben, Gott ist bei ihr drin, in der Gemeinde. Und das drückt sich dann aus, dieser Gott, der in der Werkstatt ist, der immer noch schafft und dass er bei uns ist, das drückt sich darin aus, dass wir Kreativität haben zum Beispiel, also Schöpfungskraft. Vielleicht gibt es ganz kreative Menschen unter uns, die gerne schaffen, die was mit den Händen machen, die gerne Lieder schreiben, die gerne, was weiß ich, vielleicht bist du ganz kreativ, dann sage ich dir, das ist ein Ausdruck davon, dass der König kommt. Es lohnt sich, was zu schaffen. Es lohnt sich, noch was herzustellen. Es lohnt sich, was zu machen, was Gott preist. Vielleicht bist du aber gar nicht kreativ. Vielleicht sagst du, nee, ich gucke da lieber zu. Auch dann gilt es, so diesen Schöpfer wahrzunehmen als einen, der uns mit einbezieht. Und der sagt, guck mal, ich mache immer noch. Und dann kann ich in Resonanz treten. Das heißt, ich kann das in mir schwingen lassen, was ich sehe. Wir haben vorhin die wunderbaren Lieder gesungen, die Schöpfung preisen. Und das sollen wir uns nicht nehmen lassen, dass die Schöpfung und das, was gut ist, dass uns das in Schwingung versetzt, dass wir merken, ja, Gott ist da und er ist zu loben. Das sollen wir uns nicht nehmen lassen. Wir gehen ja da in eine Antwort, denn Gott ist da und er schafft. Und ich sage ja. Und deswegen ist die Antwort vielleicht für dich einfach, ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Ich sage dennoch. Obwohl ich manchmal verzweifelt bin, ich sage jetzt dennoch. Denn Gott ist bei ihr drin. Ich sage dennoch. Es geht also um eine Haltung. Es geht gar nicht so sehr darum, dass du jetzt hingehst und ganz kreativ wirst. Es geht um eine innere Haltung. Und die möchte ich nochmal deutlich machen mit einem etwas überstrapazierten Zitat vielleicht. Habt ihr vielleicht schon mal gehört in einer oder der anderen Predigt, Wenn ich wüsste, dass die Welt morgen unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und da wird immer gesagt, von Luther. Das ist nicht, ist wahrscheinlich nicht von Luther. Macht aber nichts. Das ist ein Zitat, was genau diese Haltung beschreibt. Ich weiß nicht, was morgen kommt, aber ich setze jetzt noch meinen Samen in die Erde. Ich halte dran fest. Ich baue heute noch an der besseren Welt. Ich baue heute noch an guten Beziehungen. Ich baue heute noch daran, dass wir heile werden. Und das Interessante ist mit diesem Zitat, das ist so richtig in Mode gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Welt für viele Menschen untergegangen war. Und da haben Leute wieder zugepackt und haben gesagt, trotzdem, auch wenn das jetzt alles passiert ist und wir keine Antwort haben, wir glauben daran, dass es sich lohnt, einzupflanzen. Wir sagen dennoch. Gott ist am Werke. Wir sagen dennoch. Das ist eine trotzige Hoffnung. Sehr trotzig. Weil die Realität manchmal was ganz anderes sagen möchte und auch laut schreit. Nochmal ein zweites kleines Herr-der-Ringe-Zitat, dann lasse ich euch in Ruhe damit. Eine andere Schlacht, es geht um die Heimat der Pferdeherren Rohan, eine Festung wird wieder angegriffen, wie es immer so ist. Und es ist die Übermacht da und der König dieses Volkes, der sieht sich in dieser Festung und die Festung ist in der Nacht, sie ist am Fallen und dieser König ist dort zusammen mit Aragorn, dem wahren König der Menschen, der aber noch nicht bekannt geworden ist, der hat sich noch nicht offenbart. Und dieser verzweifelte Theoden, der sagt, so viel Tod. Was kann ein Mensch gegen solch tollkühnen Hass ausrichten? Und Aragorn sagt, reitet aus mit mir, reitet aus und kämpft. Ich möchte damit gar keine Antwort geben darüber, wie man sich in einem Kampf oder in einem Krieg verhalten soll. Was ich damit sagen will, ist, dass wir einen Kampf haben, und zwar das Festhalten, das Ausreiten, das Festhalten an diesem Versprechen, es gibt eine erneuerte Welt und dass wir uns unseren Friedenswillen nicht leben lassen. Unser Kampf ist, dass wir dem Leben zuarbeiten, denn Gott ist immer noch am Werke. Und deswegen lohnt es sich, dem Leben zuzuarbeiten. Er hat das Handtuch nicht geworfen. Gott hat das Handtuch nicht geworfen. Er heilt, er erneuert, er richtet auf, er versorgt, er tröstet und er leidet. Mit. Das Kreuz ist real. Das Kreuz ist auch in unserer und in deiner Welt real. Es gibt den Tod und den Verlust und es gibt auch das Ende unserer persönlichen Welt. Wer weiß, wann es mich trifft. Aber die Auferstehung und das neue Leben sind auch reale Erfahrungen in dieser Welt. Und es sind gültige Verheißungen. Gott ist in der Werkstatt. Und dann geht was kaputt. Mir geht was kaputt. Und andere machen was kaputt. Und er sagt, hier, ich arbeite daran. Ich habe damit noch was vor. Wirf es nicht weg. Ich arbeite daran und hier, mach mit. Und die Verheißung, das möchte ich zum Ende sagen, die ist ein Friedensreich. Und zwar nicht irgendwann mal der mal eins, nachdem wir tot sind, sondern ein Friedensreich auf dieser Erde. Und das ist heute und in dieser Welt eine ungeheure Verheißung. Ein Friedensreich auf dieser Erde ist uns verheißen. Im Alten Testament und nochmal ganz stark in der Neuen, in der Offenbarung. Ein Friedensreich auf dieser Erde, ein Reich, in dem der Krieg nicht mehr ist und in dem die Erde wieder heil werden darf und in dem der Tod und das Leid und das Verderben in der Ecke sitzen muss und nichts machen kann. So ein Reich ist uns verhoffen, ist uns versprochen. Und daran will ich festhalten. Und ich lese euch zum Abschluss der Predigt die letzten Verse aus dem Psalm 46. Der Herr der himmlischen Heere ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine feste Burg. Kommt und schaut die Taten des Herrn. Er versetzt die Erde in Furcht und Schrecken. Auf der ganzen Welt macht er den Kriegen ein Ende. Den Bogen zerbricht er, den Speer zerschlägt er und Streitwagen verbrennt er mit Feuer. Hört auf zu kämpfen und erkennt, ich bin Gott. Ich stehe über den Völkern, ich stehe über der Welt. Der Herr der himmlischen Heere ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine feste Burg. Amen.